Ja, meine Eva und ich, wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst mit euch feiern können. Das letzte Mal waren wir da, als die Corona-Zeit war. Da war alles gedrückte Stimmung und das ist heute einfach ganz anders. Vielen Dank für die schönen Lieder, dass wir das mal mit euch feiern konnten und auch für die Zeugnisse, die wir gehört haben. Und dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, dürfen wir nie vergessen. Tolle Fahne habt ihr. Ich nehme an, ihr setzt die auch mal ein im Lobpreis, hoffe ich. Jesus auf dem Thron. Wie empfange ich ein göttliches Wunder, ist das Thema, das wir heute betrachten wollen. Und ich lese einen Text aus dem Markus-Evangelium. Kapitel 5, Abvers 21, als Jesus in dem Boot wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Und da kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen, bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Jesus ging mit ihm, eine große Volksmenge folgte ihm, sie drängten ihn, und dann war da eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war, vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden, und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes. Sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war, und Jesus erkannte die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um und sprach: Wer hat mich angerührt? Die Jünger sagen zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, und du fragst, wer hat mich angerührt? Aber er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte, und die Frau fürchtete sich und zitterte. Und da sie wusste, was ihr geschehen war, kam sie, fiel vor ihm nieder, sagte ihm die ganze Wahrheit, und er sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, um uns Menschen zu helfen und zu dienen, zu retten, zu heilen. Und Jesus, ich danke dir, dass du derselbe bist, immer noch, auch heute Morgen, dass du immer noch bereit bist, Menschen zu retten und zu heilen. Und du möchtest das auch jetzt tun. Und ich danke dir, dass du dein Wort segnest und gebrauchst, um Glauben zu wecken, sodass deine Wunder geschehen können. Hier und auch bei all denen, die zu Hause zuschauen. Danke, Jesus. Amen. Jesus ist am Ufer des Sees Genezareth. Viele Menschen sind um ihn, und da kommt ein verzweifelter Mann zu ihm, der eigentlich sonst nicht so viel mit Jesus zu tun hatte oder zu tun haben wollte, der Synagogenvorsteher. Das war der, der verantwortlich war für die Gottesdienste in der Synagoge. Und er hat ein Riesenproblem. Seine 12-jährige Tochter ist unheilbar krank. Und ich bin mir sicher, er hat alles versucht, um Hilfe für sein Mädchen zu bekommen. Und es ist nicht besser geworden. Und dann nimmt er sozusagen den letzten Strohhalm, den er hat, und er kommt zu Jesus. Und in seiner Verzweiflung fällt er vor ihm nieder und er sagt zu ihm: Meine Tochter, die ist kurz vorm Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und Jesus hätte jetzt ja zu diesem Synagogenvorsteher sagen können: Ja, bisher wolltet ihr ja auch nicht viel von mir wissen. Ihr kommt ja nur, wenn ihr in Not seid. Das tut er aber nicht. Sondern Jesus hat jedem geholfen, der zu ihm kam. Egal welchen Glauben, welche Herkunft, was auch immer er hatte. Und deshalb sagt er: Ja, ich komme und ich gehe mit dir. Beachtet auch den Glauben dieses Synagogenvorstehers. Das war für ihn ganz klar. Wenn Jesus kommt, und meiner Tochter die Hände auflegt, dann wird die geheilt sein. Das fasziniert mich auch immer wieder an dieser Geschichte. Und das ganze Volk bekommt es mit und Jesus macht sich auf den Weg und die gehen alle mit ihm, weil die wollen jetzt sehen, was passiert jetzt. Da war ja immer was los, sonst gab es keinen Fernseher oder sonstige Programme, Unterhaltungsshows, also mit dem Wunderheiler mit. Und jetzt geht es um eine weitere Frau, die in großer Not war, und um die geht es mir heute eigentlich schwerpunktmäßig. Da hat sich in diese Menge nämlich eine Frau hineingemischt, die auch in einer riesigen Not war und die ein Wunder brauchte. Und wir wollen anschauen, wie diese Frau dieses Wunder empfängt. Und vielleicht brauchst du auch ein Wunder heute Morgen. Und Jesus kann auch dir und er möchte auch dir helfen. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und seine Kraft ist immer noch die gleiche und immer noch da, um Menschen zu heilen, zu retten, zu befreien. Wir haben Zeugnisse schon gehört, wie er das getan hat heute Morgen. Und lasst uns diese Frau anschauen. Es wird uns von ihr berichtet, sie litt seit 12 Jahren unter einem Blutfluss. Das heißt, sie hatte beständige Blutungen über ihre Tage, über ihre Periode hinaus. Und es hörte nie auf. Es war ein Wunder, dass die überhaupt noch im Leben war, habe ich gedacht, als ich diese Geschichte las. Und sie tat das, was man tut, wenn man krank ist. Sie ging zu den Ärzten, zum Arzt. Und zuerst ging sie, wenn man das heute betrachten würde, zu ihrem Hausarzt. Und er hat sie gründlich untersucht und dann hat er gesagt, ja, da müssen Sie zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin, zum Spezialisten. Und dann hat er sie dorthin geschickt und der hat dann auch seine ganze Kunst an ihr ausprobiert. Und als er nicht weiterkam, hat er sie, so wird man es heute tun, an die Uni geschickt, an die Spezialklinik. Und dann war sie dort. Und auch hier konnte sie all die nicht immer einfachen Untersuchungen, das heißt, sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten. Es war schmerzhaft, es war peinlich, es war schambedeckt. Sie hat es alles über sich ergehen lassen, immer in der Hoffnung, dass es besser geht mit ihr. Und dann war noch etwas damals so in der Welt, was auch heute in vielen Teilen auf der Welt die Regel ist. Wir in Deutschland sind da etwas privilegiert, nicht vollständig, aber etwas, nämlich dass es bei uns eine Krankenversicherung gibt, die dann solche Kosten übernehmen kann. Aber damals war es so, wer zum Arzt ging, der musste auch das Geld dafür mitbringen. Und die haben damals schon gut zugelangt, so wie heute auch, also auch was die Finanzen betrifft. Und diese Frau muss vermögend gewesen sein, sonst hätte sie gar nicht zu so vielen Ärzten gehen können. Das heißt, als sie alle ihre Habe, alles was ihr Besitz war, hat sie in die Hände der Ärzte gegeben, immer in der Hoffnung, dass es endlich eine Hilfe und eine Heilung gibt. Solange bis sie nichts mehr hatte. Und dann hat sie auch keinen Arzt mehr behandelt, weil kein Geld mehr da war. Und das Ergebnis ist schon niederschmetternd, wenn man das so liest. Als sie alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte, es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Also nicht mal eine kleine Besserung, eine Linderung, sondern es floss und floss weiter. Ihre ganzen Finanzen, ihr Hab und Gut, alles, was sie hatte, war weg. Und es gab medizinisch keine Hilfe mehr für sie. Das war die körperliche Not. Jetzt kommt aber noch etwas mit hinzu. Das hat ja einen Grund gehabt, warum die sich verkleidet hat, und das hat auch einen Grund gehabt, warum sie unentdeckt bleiben wollte, als Jesus sie anspricht. Wir leben in der Zeit des Übergangs vom alten Bund, vom alten Gesetz in den neuen Bund, und die hatten noch nicht unsere Schriften, die wir heute haben, sondern die hatten das Gesetz des Mose. Und da gab es sehr genaue Anweisungen, auch über Krankheiten. Und diese Krankheit, die diese Frau hatte, oder jemand, der damit behaftet war, der galt als unrein. Heißt kultisch unrein, heißt, der konnte, wenn wir jetzt heute Gottesdienst feiern und diese Frau hätte sich dorthin gesetzt, wo meine Eva sitzt, und ich hätte mich versehentlich dann auf diesen Stuhl gesetzt, dann wäre ich auch unrein gewesen und hätte den Gottesdienst verlassen müssen. Jeder, der sie berührte, wurde unrein, und deshalb war sie fast zu vergleichen mit einem Aussätzigen, die rufen mussten, wenn Menschen ihnen sich schon näherten, unrein, unrein, nähert euch uns nicht. Und ihr abgesondert irgendwo abseits der Gesellschaft leben musste. Sie musste ihre Familien, ihre Freunde, ihre soziale Umgebung verlassen und an einem abgesonderten Ort leben. Und dann kam ein drittes dazu. Alten Testament, und wir sehen die Frage auch noch im Neuen Testament, war Krankheit immer damit behaftet, dass, wenn keine Heilung eintritt, eine Sünde vorhanden sein muss. Denn Gott, der Herr, der heilt, und er wird keine der Plagen, die er die Ägyptern auferlegt hat, auf euch legen. Und deshalb wurde es immer in Verbindung gebracht, wenn jemand in krank ist, unheilbar krank ist, keine Heilung kommt, dann muss er irgendeine Sünde getan haben, von Gott bestraft, von Gott verworfen. Wir sehen dieses Denken selbst noch bei den Jüngern, als sie an dem Blindgeborenen vorbeikommen. Und was fragen sie Jesus? Wer hat gesündigt? Dieser konnte ja noch nicht so viel sündigen als Blindgeborener, oder seine Eltern, dass es so mit ihm steht. Und Jesus sagt zu ihnen, meine Übersetzung, stellt keine so dummen Fragen, sondern tut das, zu was ihr beauftragt seid, nämlich betet für den, und er macht es ja dann gleich und wirkt die Werke dessen, solange es noch Tag ist, und dann heilt er ihn. Jesus geht nicht auf dieses Denken ein, aber das war damals vorhanden, und so war diese Frau körperlich am Ende, finanziell am Ende, von allen sozialen Kontakten abgebrochen, und da musste sie noch denken, ich bin von Gott verlassen und verworfen. Ich hoffe, es geht niemand schlechter heute Morgen. Gut, sonst wäre der wahrscheinlich nicht hier. Also die brauchte wirklich ein Wunder. Und jetzt wollen wir anschauen, wie sie dieses Wunder empfängt und wie du dein Wunder empfangen kannst. Ich mache eine ganz einfache Predigt, da ist nichts Kompliziertes dabei. Das Erste, was wir hier sehen, ist in Vers 27, als sie von Jesus gehört hatte. Das heißt, irgendjemand hat dieser Frau an ihrem abgeschiedenen Ort, wo sie war, von Jesus erzählt. Die Berichte über das Wirken Jesus sind zu ihr gekommen. Die Berichte, wie Jesus in Markus 1 einen Aussätzigen, der zu ihm kommt, vor ihm niederfällt und sagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Er wusste ja auch nicht, darf das überhaupt, bin ich überhaupt. Und Jesus sagt zu ihm, ich will. Und er sagt es nicht nur, sondern er rührt ihn an, den Aussätzigen, den man gar nicht berühren durfte. Und sagt, sei heil. Vielleicht ist dieser Bericht kursiert auch unter den Aussätzigen und wurde gesagt, da gibt es einen von Gott gesandt, sagt man, und der heilt Menschen. Irgendjemand hat dort von Jesus erzählt. Unser Auftrag, die wir Jesus kennen, ist es, diese Botschaft weiterzusagen und diese Hoffnung weiterzugeben. Und manchmal genieren wir uns und haben Angst und haben Beklemmung und haben was weiß ich alles und trauen uns das nicht, wenn unser Arbeitskollege sagt, ich habe solche Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, dass ich kaum mehr meine Arbeit ausführen kann. Und du sagst, ja, das ist ja schon schlimm, gell? Oder du könntest auch sagen, du, das habe ich auch mal gehabt und dann habe ich gebetet. Und dann ist das gut geworden. Und wenn du möchtest, dann können wir miteinander beten und ich bete für dich. Hast du das auch schon mal probiert so? Ich möchte euch ermutigen, das mal zu tun. Und ihr werdet überrascht sein, wie viele dann sagen, na ja, dann probiert es mal, wenn es was nützt. Also meine Erfahrung, die wenigsten Menschen lehnen das ab, wenn wir da freundlich und nett und einfach ohne jetzt mit ihnen reden. Gib die Botschaft, das, was wir hier getan haben mit Zeugnissen, ist gut, gute Übung. Und ich fand es klasse, wie viele, hat mich fast an unsere Geislinger Zeit früher erinnert, haben wir auch immer Zeugnisteil gehabt und das ging auch so, zack, 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 so viele, dass ich fast begrenzen musste und sagte, so, noch zwei Zeugnisse und dann müssen wir weitermachen, ja. Schön. Und das zeigt etwas von, gebt es weiter. Und ich möchte euch ermutigen, das nicht nur in der Gemeinde zu tun, sondern, und ihr tut es ja vielleicht auch schon in eurem Umfeld, da wo ihr seid, das zu erzählen, was Jesus getan hat. Für euch, für andere, was wir im Neuen Testament. Wie können sie hören, sagt der Apostel Paulus, wenn es ihnen niemand verkündigt hat? Und da ist nicht nur der Prediger gemeint, sondern das sind alle, wir alle gemeint. Halleluja. Sie hörte von Jesus. Damit beginnt das Wunder. Die Menschen müssen hören, was Jesus tun kann. Wir haben eine Botschaft der Hoffnung in einer Welt, wo ich mich kaum mehr traue, die Zeitung zu lesen, schon die ganz normale, wo nur Schreckensbotschaften kommen, haben wir eine Botschaft der Hoffnung. Und die sollten wir weitergeben. Also, es beginnt damit, dass sie von Jesus hörte. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Sie hätte jetzt ja sagen können, ja, vielleicht hat er dem Aussätzigen geholfen, aber mir kann er nicht helfen. Ich war bei allen Ärzten, ich war bei den besten Spezialisten, ich bin ein unheilbarer Fall. Der zweite Schritt ist, dass wir das glauben, was Jesus tun kann. Wir können das auch ablehnen. Du kannst heute Morgen hier sitzen und du kannst das hören und du kannst sagen, naja gut, das gilt vielleicht für meinen Nachbar, aber für mich gilt es nicht. Oder du kannst es nehmen und sagen, dieser Jesus kann auch an mir ein Wunder tun. Als die Frau das hörte, da sagte sie etwas. Damit brachte sie ihren Glauben zum Ausdruck. Was sagte sie denn? Wer weiß, wird aufgepasst. Ihr kennt die Geschichte, ja. Sie sagte, wenn, ihr dürft bei mir tatsächlich mitmachen, wenn, da weiß ich nicht, ob ihr noch da seid, wenn ich sein Kleid, wenn ich ihn berühre, dann, was dann? Dann werde ich geheilt werden. Ich finde es gewaltig, was diese Frau sagt, nach all ihren Erfahrungen. Sie sagt, ich bin mir sicher, wenn ich es schaffe, zu diesem Jesus zu kommen, ihn zu berühren, dann werde ich heil werden. Was sagst du über deine Situation? Was sagst du über deine Krankheit? Einmal kam eine Schwester zu mir, es war ja auch so Winterzeit, und dann sind wir uns begegnet, dann sagte sie, ich glaube, ich werde krank. Dann habe ich sie gefragt, welche Krankheit möchtest du gerne? Dann hat sie mich ganz verdutzt angeschaut und habe ich gesagt, ja, du hast ja gerade gesagt, ich glaube, ich werde krank. Das ist ja auch ein Glaube oder ein Bekenntnis. Der ändert sich nie. Oder die, sagt der frustrierte Ehepartner über seine Gattin oder umgekehrt. Was sprechen wir aus, auch über die Gemeinde? Ja, es werden immer weniger. Schwäbischer, ja. Und das stimmt nicht und das ist nichts. Unsere Worte haben eine Kraft. Wirklich. Also könnte ich jetzt eine ganze Predigt drüber halten. Sprecht zu diesem Berg oder was sprechen wir aus über unsere Situation? Da drückt sich auch unser Glaube aus. Als wir frisch verheiratet waren, Eva und ich, gerade die Gemeindearbeit in Geislingen begonnen hatte, da wurde an meiner Hüfte auf Röntgenaufnahmen eine Hüftkopfnekrose diagnostiziert. Das ist der medizinische Fachbegriff dafür, dass der Hüftkopf abstirbt. Und ich war auch bei den Ärzten und besten Spezialisten, haben sie mich hingeschickt. Ich war als normaler AOK-Kassenpatient bei Professoren, wo du normalerweise gar keinen Zugang hast, weil das so etwas Besonderes war, dass ein junger Mensch eine Hüftkopfnekrose hat. Bei Professor Holz in Stuttgart im Hospital, der war mit seinem ganzen Ärztestamm versammelt und es war alles weiß, als ich dort stand. Und dann zeigte mir das Bild und sagt, ja, da sieht man schon die Punkte und er sagt, da können wir nichts mehr machen. Wir wissen nicht, woher das kommt bei so einem jungen Menschen. Das ist ja ungewöhnlich, aber es ist nun mal da. Und das Einzige, was wir machen können, ist, wenn sie nicht mehr gehen können, dann setzen wir ihnen ein künstliches Hüftgelenk ein. Aber sie sind noch so jung, war ja gerade 26 Jahre alt. Und damals hielten die Dinger noch nicht so lange, also kommen sie, wenn sie nicht mehr gehen können. So hat er mich heimgeschickt. Und ich bin zu meiner Frau gekommen und habe gesagt, eigentlich eine gute Nachricht einerseits, weil sie sagten, sie können nichts mehr machen. Weil sonst, wenn sie sagten, sie können noch irgendwas machen, dann muss ich ja immer überlegen, lasse ich da jetzt was machen noch. Sie können nichts mehr machen. Dann kann also nur noch Gott was machen. Und wir haben gebetet und gefastet und Abendmahl zu zweit und in der Gemeinde eingenommen und andere beten lassen. Und es wurde zunächst mal nicht besser, sondern schlechter. Und es war so dramatisch, dass ich überhaupt nicht mehr gehen konnte, nur noch mit Stützen. Ich habe mich in den Gottesdienst reingeschleppt und habe gesagt, ich werde trotzdem predigen, auch wenn ich, aber ich habe mich dann, ja nee, da habe ich sogar nur noch sitzen können. Und dann eines Morgens, als ich gerade so am Aufwachen bin, da kommt in meinen Gedanken, wie in einer Vision, diese Geschichte aus dem Alten Testament, wo der Prophet Hesekiel durch das Tal mit toten Gebeinen geführt wird. Und dann wird ihm eine Frage gestellt, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Hesekiel sagt, du weißt es, Herr. Und dann sagt der Herr zu ihm, sprich zu diesen toten Gebeinen, ihr toten Gebeinen, hört das Wort des Herrn, ihr sollt wieder leben. Und dann wache ich auf und ich höre dieses Wort und ich wecke meine Frau und ich sage, ich muss sprechen zu meinen Gebeinen, ihr werdet wieder leben. Und das habe ich getan und andere haben das getan. Und ich könnte jetzt noch ganz viel über diese Geschichte erzählen, aber so viel. Bis heute gehe ich mit genau diesem Bein. Bin Halbmarathon gelaufen, mehrfach, spiele wieder Tischtennis und es ist ein medizinisches Wunder in dem Sinne, dass ich noch einmal vor 2 oder 3 Jahren bei einer Röntgenaufnahme war und der Oberarzt mir sagte, es ist medizinisch unmöglich, dass ich Halbmarathon oder irgendetwas dergleichen laufen kann. Und ich sagte, das bin ich aber und werde ich auch wieder tun. Und Gott hält mich aufrecht. Was sprichst du über deine Situation? Als ich nach Geislingen kam, kam ich von der Bibelschule in eine Gemeinde, wo noch ungefähr 10 Mitglieder waren und etwa 30 Leute im Gottesdienstbesuch, lauter alte Leute. Bis auf ganz keine Jugend, kein Lobpreis, keine Hauskreis und ein äußerst frustrierter Pastor, der mir sagt, er hat hier alles versucht und hier geht nichts. Und er möchte, dass ich weitermache und er konzentriert sich auf eine andere Gemeinde. Das war mein Start 1986 in Geislingen. Und ich habe gebetet und gesagt, und Gott, was hast du vor in dieser Stadt? Dieser Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich habe gesagt, wenn das nur 2% wären von den allen Menschen, dann wären das in Geislingen bevölkerungsmäßig gesehen circa 500 Leute. Und das war die Zahl, die Gott mir ins Herz gegeben hat, damals schon. Und ich habe gesagt, und ich habe angefangen dafür zu beten, sich das erfüllt. Und noch während meines Praktikums kamen so viele Menschen, dass unser Raum die Leute nicht mehr fassen konnte und dass wir ein größeres Gebäude gekauft haben. Was sprichst du aus über deine Situation? Fange an, wieder im Glauben zu sprechen. Sie sagte, wenn ich ihn anrühre, werde ich geheilt werden. Jetzt kommt der dritte Schritt. Sagen ist eine Sache, jetzt musst du auch noch handeln. Sie hätte das lange sagen können und dort bleiben können in ihrem Hören, Sprechen im Glauben und dann Aktion, Tun. Sie machte sich auf. Sie hörte, wo Jesus unterwegs ist und sie hatte das feste Ziel, zu diesem Jesus zu kommen. Und das, meine lieben Freunde, das hat sie alles gekostet. Die war nämlich noch genauso krank, als sie das sagte, ich werde geheilt werden. Sie kam, das sehen wir später, blutend zu Jesus. Sie wusste, wenn mich hier jemand erwischt, erkennt, dann bin ich eigentlich in Lebensgefahr, weil manche kannten da keine große Gnade mit solchen Leuten. Deshalb hat sie sich versucht zu verstecken, auch mit ihren Kleidern. Und ich sehe das so vor mir, wie die Frau geschwächt alle ihre Kraft zusammennimmt und sagt, ich will diesen Jesus berühren. Und jetzt sind wir in der Szene, die ich zu Anfang gelesen habe, wo Jesus gerade unterwegs ist zu Jairus. Es ging ja gar nicht um diese Frau, sondern es ging ja um die Tochter von Jairus. Und als dieser Zug da zieht, da schafft sie es, bis zu Jesus zu kommen. Und dann rührt sie ihn an. Und im selben Augenblick, heißt es, kam der Blutfluss. Sie spürte am Leib, dass jetzt was passiert war. So wie wir das Zeugnis vorhin, ich erwähne das nochmal, gehört haben, in der Anbetung, als der Heilige Geist da war, das spürte diese Person von der Zeugnisgebung, dass etwas aus ihrem Herz, etwas Dunkles, Schwarzes herausgenommen wurde und diese Depressionen, die sie bisher gefangen hielten, vorbei waren. Halleluja. Wenn Jesus dich berührt, dann weißt du es. Sie spürte am Leib, es ist vorbei. Halleluja. Und Jesus hat auch was gespürt. Jesus hat auch was gespürt. Kraft war von ihm ausgegangen. Und er hat gespürt und gewusst, jetzt hat jemand mich im Glauben berührt. Man kann Jesus im Glauben berühren. Du kannst in der Versammlung heute Morgen sitzen, du kannst Jesus im Glauben berühren oder du kannst es eben nicht tun. Wir waren ja, die Jünger stellen ja auch diese Frage, ja, das sind ja viele Menschen, alle rühren dich an. Was soll das heißen? Wer hat mich angerührt? Jesus geht da gar nicht groß und sagt, nee, das war eine besondere Berührung. Da hat jemand mich im Glauben berührt. Da hat jemand mich in dieser Erwartung berührt, dass ich an ihm ein Wunder tun kann. Und er schaute umher und die Frau, die wollte ja verborgen bleiben, am liebsten gleich wieder verschwinden. Und Jesus schaute und guckte so lange, bis sie merkte, ich kann nicht mehr verborgen bleiben. Und sie zitterte und fürchtete sich. Warum zitterte sie? Weil sie nicht wusste, ob sie das überhaupt darf, weil sie nicht wusste, was die Leute tun. Warum hat Jesus diese Frau öffentlich gemacht? Er hätte sie ja auch einfach gehen lassen können. Ich sag's euch warum, ihr wisst es ja vielleicht auch schon. Das hat er gemacht, um dem ganzen Volk A, ein Beispiel zu zeigen, was es bedeutet, ihm Glauben zu berühren. Und B, noch viel, viel wichtiger, um dem Volk zu zeigen, diese Frau ist nicht mehr die Ausgestoßene. Er nennt sie Tochter. Tochter. Was für ein gewaltiges Wort. Tochter. Diese Frau, die ihr ganzes Leben Ablehnung, Ausgestoßenheit, Verurteilung nicht wusste, will Gott mich überhaupt nicht. Zu der sagt er, du bist eine Tochter. Sagt er auch zu dir, Tochter, Sohn. Halleluja. Ist dir das bewusst? Manchmal denken wir so gering von uns. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch, sagt der alte Johannes, noch voller Begeisterung. Kannst du dich noch drüber freuen, Kind Gottes zu sein? Also ich kann es noch. Je älter ich werde, desto mehr. Die Liebe Gottes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Es ist immer ein Zusammenwirken, unser Glaube und Gottes Macht, das sich zusammentrifft und ein Wunder bewirkt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Die Zeit des Leidens ist vorbei. Danke, Jesus. Und damit bin ich schon fertig mit meiner Predigt. Wir wollen beten. Und du darfst in deinem Herzen, in deinen Gedanken jetzt einfach auch, während wir beten, zu Gott sagen, berühre du mich oder helf mir in dieser Not. Hilf mir heraus aus dieser Situation. Das sind ja nicht immer Krankheitsnöte. Vielleicht eine schwierige Situation am Arbeitsplatz, die auf dich zukommt oder in der Verwandtschaft oder was auch immer es ist. Du darfst Gott in deinem Herzen jetzt ansprechen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns gerne hilfst, dass du uns lieb hast. Du weißt jetzt auch um jede Not, die jetzt zu dir hinaufsteigt, zu deinem Thron, zu deinem Sohn Jesus Christus. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt diejenigen anrührst, die Heilung brauchen, die eine Berührung brauchen von dir, dass du diejenigen anrührst, die Befreiung brauchen, die vielleicht noch gebunden sind an etwas, wo sie einfach nicht loskommen. Jesus, du bist gekommen, um freizusetzen, auch von jeder Sucht, von jeder Bindung, von jeder Abhängigkeit. Jesus, du zerbrichst jedes Joch und wen du frei machst, der ist recht frei und ich bitte dich, dass diese Freiheiten geschehen. Und ich danke dir, Jesus, dass du Heilung bringst, auch wo Beziehungen zerbrochen sind oder am Zerbrechen sind, dass du sie erneuerst. Jesus, danke, dass du uns an unserem Arbeitsplatz hilfst, in unserer Nachbarschaft, dass dort deine Herrlichkeit offenbart wird. Danke, Jesus, für deine Güte und Liebe, die du für jeden Einzelnen hast. Ja, wir vertrauen auf dich. Wir berühren dich, den Christus. Halleluja. Und wir lieben dich. Du bist unser Freund, du bist unser guter Hirte, du gehst mit uns durch das dunkle Tal, du verlässt uns nie, du führst uns hindurch und du machst alles wunderbar bis ans Ende. Danke, Jesus. Amen.